Es gibt einen bekannten Ausspruch in unserem Volk und er lautet: Kleine Ursachen haben oft große Auswirkungen. Diesen Ausspruch möchte ich gerne als Thema setzen über meine Ausführungen. Also ich sage ihn noch einmal: Kleine Ursachen haben oft große Auswirkungen. Dazu lese ich aus Psalm 103 die Verse 1 bis 8. Psalm 103, Vers 1 bis 8. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, und die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Liebe Geschwister, liebe Freunde, sicher habt auch ihr, genauso wie ich, schon festgestellt, dass es unter der Menschheit ganz schreckliche, grobe, grausame Sünden gibt, die in den Augen des lebendigen Gottes geradezu ein Gräuel sind. Ich möchte zum Anfang meiner Ausführungen gerne herausgestellt haben, was das für Sünden sein könnten, die in den Augen Gottes so schrecklich und ungeheuer sind. Ich hätte aber gerne, dass ihr mir dabei helft. Ein klein wenig Mitarbeit in diesem Falle schadet da nicht. Ich möchte nun, dass ihr, natürlich immer nur eine Person auf einmal, eine solche Sünde nennt. Wer also Mut hat und bereit ist, eine Sünde ganz laut beim Namen zu nennen, möchte das tun. Also grobe Sünden, ganz grobe augenscheinliche Sünden, die in den Augen Gottes gräuelhaft sind. Wer wagt es?
Ehebruch,
ja, das ist wahr. Schon manche eine Frau war bei mir in der Seelsorge und war innerlich zerbrochen, hat geweint. Warum? Sie hat in ihrem Leben keinen Sinn mehr gesehen. Der Mann, der ihr einmal die Treue versprochen hatte, vor Gottes Altar, vor christlichen Zeugen, war dann leichtfertig in einen Ehebruch gegangen, in eine falsche Bindung eingewilligt und die Frau war leidtragend. Ich habe auch Männer kennengelernt, die sind auf die schiefe Bahn gekommen. Warum? Weil Frauen die Treue, die sie ihnen versprochen hatten, nicht hielten. Also Ehebruch ist eine Schuld, eine Sünde mit schwerwiegenden Folgen. Oft werden Familien auseinandergerissen durch diese Schuld und Sünde. Gut, wer nennt noch eine?
Hass.
Hass. Ja, täuschen wir uns nicht, Geschwister. Auch Hass kann eine sehr schreckliche Sünde sein. Ich denke da an manch eine Erbgemeinschaft oder an Kinder, die ein Erbe antreten sollten. Und dann ging's nicht so, wie der eine oder andere das erwartet hatte. Und da gab's manchmal einen Hass, einen abgrundtiefen Hass, der Jahrzehnte hindurch gehalten hat. Und manchmal ist man in die Ewigkeit hinübergegangen mit so einem entsetzlichen Hass. Gut, wer nennt noch eine dritte Sünde? Bitte? Verleumdung. Ja, auch eine schreckliche Sünde, aber wir wollen mal bei den ganz groben bleiben.
Mord.
Mord, ja, das muss genannt werden. Mord. Im Krieg, wie viele Menschen werden dahin gemordet? Man spricht heute von Massenmord, Völkermord. Aber vergessen wir auch nicht, manch eine Frau hat keimendes Leben in ihrem eigenen Leib gemordet. Also Mord ist eine schreckliche Sünde. Wer nennt noch eine?
Lästerung gegen den Heiligen Geist.
Ja, das ist wohl die schlimmste, die grausamste Sünde, die weder in diesem noch im kommenden Zeitalter vergeben werden soll. Also das Schlimmste, was es gibt, die Lästerung wider den Heiligen Geist. Ja, auf das habe ich gewartet, dass auch das noch kommt. Okkultismus, das sind solche schwere seelische Bindungen. Und immer wieder habe ich beobachtet, dass Menschen, die in das Netz des Okkultismus geraten sind, so gefesselt waren in ihrer Gefühlswelt, solche innere Zwangsvorstellungen hatten, Beklemmungen hatten, manchmal sogar leiblich krank geworden sind infolge von seelischen Konflikten. Also der Okkultismus ist eine der grausamsten Sünden. Dieser Okkultismus oder die Zaubereisünde verstoßt gegen das erste Gebot Gottes. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wenn ich irgendetwas mehr fürchte, wenn ich irgendetwas mehr vertraue als dem lebendigen Gott, dann ist das Götzendienst. Und wie viele Götzendiener haben wir heute in unserer Zeit? Manchmal ist das sogar religiös getarnt und man kann sehen, wie diese geheimen Kräfte, das bedeutet ja Okkultismus, sogar hineinwirken in christliche Kreisen. Ich habe tatsächlich erlebt, dass es Menschen gegeben hat, die ganz fromm redeten, aber spiritistisch irgendwie belastet waren, Verbindungen hatten mit der unsichtbaren Welt. Nun haben wir eine ganze Reihe grober Sünden herausgestellt. Aber heute Abend, liebe Geschwister, geht es mir um keine dieser groben Sünden. Darf ich euch noch einmal erinnern, wie das Thema doch lautet? Kleine Ursachen haben oft große Auswirkungen. Manchmal kann es auch eine kleine Schuld, ein falsches Verhalten Gott oder den Mitmenschen gegenüber sein, der den Segen des lebendigen Gottes in der Gemeinde, im persönlichen Leben aufhält. Ich denke, wir sind doch alle heute Abend gekommen, weil wir ein tiefes Sehnen in unserem Inneren haben nach den Segensgütern des Himmels. Wir möchten doch, dass die ganze Fülle seiner Gnade in unserem Leben wirksam sein möchte. Wir wollen doch keine Barrieren aufrichten den Wirkungen des Geistes gegenüber. Deshalb war mir das Einleitungswort so sehr aus dem Herzen gesprochen. Den Heiligen Geist dämpft nicht. Ich glaube, das muss auch etwas Schreckliches sein, wenn man den Heiligen Geist dämpft. Mir ist da gleich noch ein anderes Wort eingefallen aus dem Epheserbrief, und zwar Kapitel 4, Vers 30. Betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid auf den Tag der völligen Erlösung. Also, ich möchte heute eine kleine unscheinbare Sünde ins Licht stellen und darüber reden. Im Alten Testament heißt es einmal, fanget die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Vielleicht seid ihr neugierig, was ich meine, aber so schnell will ich euch das noch gar nicht verraten heute Abend. Ich will das jetzt nochmal praktisch illustrieren, aus dem Leben heraus. Kleine Ursachen haben oft große Auswirkungen. Im natürlichen Leben ist das so, viel mehr noch im geistlichen. Dadurch, dass ich ständig unterwegs bin für die Sache des Reiches Gottes, mache ich in etwa anderthalb Jahren ein Auto kaputt. Also ich fahre es nicht durch einen Unfall kaputt, sondern das wird verbraucht bei mir. So 70.000 Kilometer im Jahr kriege ich hinter mich. Also muss ich alle anderthalb Jahren ein neues Auto kaufen. Und wenn man so viel gefahren ist wie ich, dann überlegt man sich immer ganz genau, welches käme für dich am ehesten in Frage? Und dann stelle ich gewisse Ansprüche an dieses Auto. Erstens einmal darf es nicht viel Benzin brauchen. Anderthalb Liter mehr macht bei mir im Jahr 1000 Mark aus. Zweitens merke ich im Lauf der Jahre etwas an meinen Rücken, Bandscheibenschaden. Es muss gut gefedert sein, gute Polster muss es haben. Und dann soll es leicht zum Lenken sein und gute Fahreigenschaften und sichere Straßenlage soll es haben. So entschied ich mich vor einem halben Jahr für den Audi. Und als ich dann den Audi bekam, habe ich mich dann auch reingesetzt und habe ihn so die ersten 100 Kilometer getestet. Und ich muss euch sagen, der Audi hat mir ein gutes Fahrgefühl vermittelt. Die Autofahrer werden mich sicher verstehen heute Abend. Nur einen kleinen Fehler hat er gehabt. Wenn eine unebene Stelle kam, wenn es holprig wurde, da fing er an zu stottern. Und wenn es dann sehr holprig geworden ist, da setzte die Maschine aus und war nicht wieder in Gang zu kriegen. Und dann habe ich ihn in die Werkstatt geschafft und sage, also Leute, ein neues Auto habe ich hier gekauft. Wenn ich da so 14.000 Mark dahin blättere, also dann erwarte ich doch, dass dieses Auto auch wenigstens läuft. Wir schauen dann nach, Herr Wegner. Er sagt, ja, was kann es denn sein? Sie, wahrscheinlich ist es ein Kraftstoffsieb, das gewechselt werden muss, so ein gelbes kleines Ding. Wir wechseln Ihnen das gleich aus und dann können Sie fahren. Das hat man gemacht. Ich setze mich in mein Auto hinein und fahre. Prima, wie er das fährt. Nur, wenn eine holprige Stelle gekommen ist, da fing es an zu stottern. Und wenn die Stelle sehr holprig war, dann blieb es stehen und war nicht wieder in Gang zu bringen. Ich schaff's wieder in die Werkstatt hinein. Und sage, Leute, also da muss was anderes sein. Ja, das könnte noch sein, dass wir da eine neue Schwimmerdüse auswechseln müssen. Da verstopft sich manches Mal etwas. Gut, man baut den Vergaser auseinander, ich bekomme eine neue Schwimmerdüse da hinein. Jetzt müsste das gehen, Herr Wegner. Ich setze mich dann voller Zuversicht in mein Auto wieder hinein und fahre und das ging prima. Nur, wenn eine holprige Stelle gekommen ist, da fing es an zu stottern. Und wenn die Straße sehr holprig war, dann blieb er stehen und war nicht wieder in Gang zu setzen. Also noch einmal hinein in die Werkstatt. Man hat ja jetzt eine Jahrgarantie, nicht wahr? Mit unbegrenzter Kilometerzahl. Jetzt habe ich natürlich ein klein wenig da auf den Tisch gehauen, habe gesagt, also Leute, so geht das nicht. Das muss in Ordnung gebracht werden. Jawohl, wir machen das, Herr Wegner. Der ganze Vergaser wird auseinandergenommen und wird gereinigt und dann probieren Sie mal. Kommen Sie dann aber zurück und sagen Sie uns, wie das geht. Ich stehe da so 2 Stunden oder 2,5 Stunden. Als es fertig ist, setze ich mich in mein Auto hinein. Es fährt prima. Nur, wenn eine holprige Stelle kam, da lief es diesmal auch. Und wenn es sehr holprig geworden ist, lief es immer noch, blieb nicht stehen. Da bin ich also zurück, habe den Herren das da voller Freude erklärt und gesagt und sagte, ja, woran lag das nun, dass das Auto mich im Stich gelassen hat? Ja, Herr Wegner, die Vergaser, die werden heute immer komplizierter. Und ein kleines Staubkörnlein, Schmutzteilchen, gerade da bei der Schwimmernadel, und dann bekommt der Motor nicht das richtige Gasgemisch. Und wenn es dann wackelt, dann haben Sie das, was Sie selber erlebt haben.
Du, das hat mir viel zu sagen gegeben. So eine schöne Maschine, so ein Auto mit 85 PS, nur ein kleines Schmutz- und Staubteilchen und schon steht der ganze Wagen. Ich muss jetzt noch einmal in euer Herz hineinrufen. Kleine Ursachen haben oft große Auswirkungen. Ich musste das sehr lernen, liebe Geschwister. Ich steuere heute Abend auf etwas ganz Bestimmtes zu. Es wurde schon in der Einleitung angeschnitten. Seid dankbar in allen Dingen. Heute Abend geht es um die Dankbarkeit Gott gegenüber. Wundern wir uns nicht, wenn es in unserem Glaubensleben nicht richtig klappt, wenn wir keine richtige Herzenseinstellung Gott gegenüber haben. Wie undankbar das ich war, liebe Geschwister, das musste ich in meinem eigenen Leben noch sehr, sehr lernen im Lauf der letzten Jahre. 1969 war ich in die Mission geeilt mit einem brennenden Herzen. Weißt du, gerettet sein gibt Rettersinn. Wenn man die vergebende Liebe und Gnade Jesu bei sich selber erlebt und erfahren hat, dann möchte man nichts lieber als anderen von diesem Retterheiland erzählen. Ich war für einen anderen Bruder eingesprungen, der plötzlich ausgefallen war. Und voller Freude bin ich dort in die Missionsarbeit hinein. Aber Gott, das sah ich erst hernach, dem ging's nicht alleine um meinen Dienst, den wollte er zwar auch haben, aber nicht nur das. Heute weiß ich, dass Gott mich nicht nur in die Mission geschickt hat, um anderen das Evangelium zu predigen. Ich selber musste eine ungeheure Lektion lernen. Und je mehr man dem Heiland dient, liebe Geschwister, je mehr muss man selber bei ihm in die Schule gehen und lernen. Ich bekam dann Malaria. Und das war dann so schlimm geworden, dass mich's gefroren hat bei 45 Grad im Schatten. Und am dritten Tage konnte ich nimmer gehen, nimmer stehen, nimmer liegen und sitzen. Da war eine solche Unruhe. Ich weiß noch, ich war dann in einer Versammlung dort, sollte dienen und konnte nicht. Und da waren so viele rote Blutkörperchen zerstört, dass meine Galle und meine Leber derart verunreinigt waren und das ganze Blut nicht mehr reinigen konnten. Und da war mir so elend und mein Herz fing an auszusetzen in dieser Hitze. Und dann lief ich von der Versammlung weg durchs Dorf und da ließ ich mich in einen Graben hineinfallen. Und da hat es fürchterlich gestunken. Ich habe dann festgestellt, das war der öffentliche Dorfplatz. Dort hat man keine Spültoiletten. Dort sind die Leute nicht so vornehm wie wir hier. Da gibt es einen öffentlichen Dorfplatz für diese Sachen. Aber ich habe keine Kraft mehr gehabt, aufzustehen. Und da wurde ich mir meiner Not so richtig bewusst. Und da rief ich zu Gott und da fiel mir ein Bibelvers ein, den kennst du sicher auch. Ein Psalmwort, rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Und da schrie ich zum Gott und sagte, Herr, wenn ich dich je einmal gebraucht habe, dann brauche ich dich jetzt. Ich bin 9000 Kilometer von meinen Lieben entfernt. Ich möchte nicht hier sterben. Ich habe dir vertraut und bin hierher gegangen. Hilf mir jetzt. Ich will dich nachher preisen, wenn du mir hilfst. Er hat nicht so spontan geholfen, wie wir Menschen das gerne hätten. Wir wollten am liebsten auf einen Knopf drücken und dann soll die Hilfe Gottes da sein. Und so war es da nicht. Es dauerte noch einige Tage. Aber weißt du, Gott hat mir wunderbar geholfen. Es würde zu weit führen, wenn ich die Kämpfe jetzt so eingehend schildern wollte. Als ich nachher nach Hause kam und schon gerettet war, Da musste ich immer wieder, wenn ich an ein Haus kam und an einer Wand dieser Vers dann zu lesen war, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, musste ich an mein Erlebnis denken. Und stellt euch vor, ich hatte das schon erlebt und hatte immer noch nicht begriffen, um was es eigentlich im tiefsten Grunde bei dieser Sache geht. Erst, ich glaube ein Jahr später, nachdem mich Gott so wunderbar errettet hat, fiel mir auf, um was es ging. Das heißt ja gar nicht, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Ich weiß nicht, ob du das schon einmal genau gelesen hast. Das heißt nicht, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Das heißt, und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Weißt du, was das bedeutet? Dass da noch etwas davor steht. Und das unterschlagen wir Schlaumeier so gerne. Das heißt, opfere Gott Dank und bezahle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Wir Leute sind so schlau, wir lassen das Erstere weg. Und wenn es uns dann mal schlecht geht, dann schreien wir nach dem lieben Gott. Und wehe, wenn er dann nicht hilft. Kam doch einer und sagte mal zu mir, ja, ich habe gebetet zum lieben Gott, aber der hat mich nicht erhört. Wir stellen den lieben Gott auf die Seite und wenn wir ihn mal brauchen, dann holen wir ihn herbei. Und wenn er dann geholfen hat, dann stellen wir ihn wieder in die Ecke und warten, bis man ihn mal wieder gebrauchen könnte. Ja, so geht das nicht, ihr Lieben. Opfere Gott Dank. Und das Danken, wenn die Sonne scheint, wenn es nicht regnet, wenn alles nach Wunsch geht, das kann ein jeder Hanswurst. Aber loben und danken, wenn es kritisch wird, ja, das kann nicht ein jeder. Da muss man erfüllt sein mit der Liebe Jesu. Da muss man mit seiner Schuld und Sünde zu Jesus gekommen sein. Da muss der Friede Gottes in unser Herz hineinströmen. Da muss ich berührt sein von dem Hauch der Ewigkeit, von dem Geiste des lebendigen, ewigen Gottes. Dann kann ich auch in schwieriger Situation meinen Gott preisen und ihn rühmen. Ich hatte nachher noch eine Lektion zu lernen. Liebe Angehörige hatten ein Bauprojekt, unser neues Haus eingeleitet. Und das war alles gut durchkalkuliert. Das alte Haus brachte 90.000 D-Mark, das neue Fertighaus sollte auch so viel kosten. Und die Unterkellerung, na, der Architekt versprach uns, schriftlich gab es uns, es würde mit der Einliegerwohnung nur 50.000 D-Mark kosten. Nachdem wir schon ein halbes Jahr drin wohnten, schickt mir der Bauunternehmer immer noch Rechnungen. Und da stelle ich fest, der hat ja allein schon 45.000 Mark bekommen. Und jetzt wollte er noch 10.000 Mark haben. Ja, wo bleibt der Maler, der Schreiner und der Schlosser und was da alles dazu gehört? Da habe ich ihm geschrieben, ich würde keinen Pfennig mehr zahlen, wenn ich nicht die vollständige Rechnung hätte. Aber dann kam eine harte Antwort, was mir einfallen würde. Schon vor einem Jahr hat er die Rechnung an meinen Architekt geschickt. Und er hat genau gewusst, warum dass er mir sie nicht gezeigt hat. Und dann stellt sich's heraus, nicht 50.000 sollte der untere Teil kosten, sondern 120.000. Mein lieber Papa hatte mir versprochen, wenn wir bauen, kriegst jeden Monat 500 D-Mark. Ich habe eine gute Rente, da kannst du abzahlen. Und die Oma hat mir auch 100 Mark versprochen. Und dann war mein Vater 6 Wochen drin im neuen Haus und verstarb. Und die Oma war ein halbes Jahr drin und verstarb. Und ich hatte jetzt plötzlich so hohe Schulden. Weißt du, was da geschah? Da kam Undankbarkeit in mein Herz. Und wie wir vom Volk Gottes hören in der Wüste, ein Murrgeist, so eine versteckte Rebellion. Oh, wie schnell kommt da etwas ins Herz hinein, Gott gegenüber. Und ich konnte es meinem Gott nicht verzeihen, der ich ihm gedient habe, dass er mich in eine solche scheußliche Situation hat hineinkommen lassen. Denn es ging hier um meine Existenz. Ich hätte das Haus verkaufen müssen. Und dann stellt euch vor, was ich für einer war. Ich bin mit einem finsteren, bösen Gesicht und mit einem mürrischen Herzen 3 Wochen durch die Gegend gelaufen, dass mir heute noch meine Angehörigen leid tun. Wenn man mich etwas gefragt hat, dann habe ich bloß böse gebrummt. Hat keine richtige Antwort aus mir rausbekommen. 3 Wochen lang. Rebellion in meinem Herzen. Vorwürfe Gott gegenüber. Warum hast du das zugelassen? Aber dann habe ich eine Predigt gehört, die werde ich nie vergessen in meinem Leben, Geschwister. Nicht von einem Prediger, sondern von meiner Frau. Frauen können manchmal auch predigen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Die war sehr kurz, die Predigt, aber die hat gesessen. Die stand plötzlich vor mir und sagt ganz ernst, schäm dich. 3 Wochen laufst du darum, man kann kein vernünftiges Wort mehr mit dir reden. Und dabei predigst du andere Leute an. Saget Gott Dank, alle Zeit und für alles. Und jetzt bist du dran, jetzt machst so ein schreckliches Gesicht und benimmst dich so scheußlich. Schäm dich. Wisst ihr, was ich da gemacht habe? Ich bin in mein Kämmerlein hineingegangen und habe mich geschämt. Und zwar ganz ordentlich. Ich schäme mich jetzt noch darüber. Ich habe so getan, wie wenn Jesus nicht leben würde. Dann habe ich den Heiland um Verzeihung gebeten, meiner Undankbarkeit gegenüber, dieser verkehrten, falschen Einstellung Gott gegenüber. Unterschätzen wir das nicht, wenn die Bibel sagt, sei dankbar alle Zeit und opfere Gott Dank. Manchmal ist das Danken ein Opfer. Und bei 120.000 Mark Schulden, und wenn man sich um 70.000 Mark betrogen fühlt, liebe Geschwister, da sollst du noch danken. Nein, da rebelliert das Fleisch. Unser natürliches, menschliches Empfinden bäumt sich auf dagegen. Da möchte man, ja was möchte man, am liebsten die ganze Welt zerreißen. Und mit dieser Stellung im Herzen, da sind die Segensströme blockiert. Wie leicht verkrampfen wir uns, ihr Lieben. Wie schnell ist der Segen Gottes in einem Leben verriegelt. Man redet von Gott, man redet vom Heiligen Geist, von Heilungen. Aber es ist alles verkrampft. Der Zufluss Gottes fehlt einfach. Oh, ihr Lieben, möchte es Gott doch gelingen heute Abend, den Segensstrom des Himmels in dein Leben hineinfließen zu lassen. Lass dir doch von Gott zeigen, wo du verriegelt bist, wo deine verkehrte Einstellung Gott gegenüber hast. Rebellion Älteren gegenüber. Jetzt gucken mich die Jüngeren hier etwas ganz skeptisch an. Ja, es kommt ihr dran. Rebellion den Eltern gegenüber. Man missachtet das 4. Gebot. Man tritt es mit Füßen. Seid mir nicht böse. Was ich sage, das sage ich aus einem liebenden Herzen heraus. Mich hat niemand gekauft hier. Ich lasse mich von niemand kaufen. Das, was ich sage, möchte ich frei sagen können. Aber jetzt kommen die Alten auch dran. Ihr seid sicher mit einverstanden. Von den Älteren steht, und reizet sie nicht zum Zorn. Wie schnell wird Bitterkeit verursacht? Durch ein verkehrtes Verhalten. Wir denken nicht daran, wie sehr der Heilige Geist gedämpft und gehindert wird. Wollen wir uns doch alle mal selber am Kragen packen und sagen, wo halte ich den Heiligen Geist auf? O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Ich habe dann gebetet. Ich bin von meinem mürrischen Wesen in die Dankbarkeit übergegangen.
Und mein Gott hat mir wunderbar geholfen, auch aus dieser finanziellen Not heraus. Menschen, die es gar nichts anging, die aber wussten, dass ich nicht leichtfertig gehandelt habe, haben mir einige sogar ein zinsloses Darlehen gegeben. Ich habe heute noch Schulden, aber die Schulden mit den hohen Zinsen, die sind weg. Und die mit den niedrigen Zinsen, das mache ich halt so wie die anderen Leute auch. Das ist ein niedrigerer Zinssatz als die Teuerungsrate ist. Das wird langsam abgezahlt. Wir haben einen wunderbaren Gott, der da hilft. Aber wenn ich mürrisch geblieben wäre, ich weiß es nicht, du, ob so geklappt hätte. Du, die Dankbarkeit ist eine wunderbare Sache. Bring doch deinem Gott mal ein Dankopfer. Es muss ein Opfer sein. Weißt du, ein oberflächliches Halleluja-Gebrüll befriedigt Gott nicht. Ich sagte schon, der hat Augen wie Feuerflammen. Der sieht in unser Leben hinein. Oh, wie schön ist es, wenn man dankbar werden kann. Wirklich dankbar in Gott. Da fliehen die Mächte der Finsternis. Lob und Dank, ihr Lieben. Und da kommt der Segen Gottes in unser Leben hinein. Wir erstarken im Glaubensleben. Wir sind ein Segen in der Familie und in der Gemeinde. Es hat Leute gegeben, die dieses Geheimnis gelernt haben, dankbar zu werden Gott gegenüber. In allen Dingen, in jeder Situation. Es steht sogar einmal in Römer 1 steht dreimal geschrieben, dahingegeben. Gott hat sie dahingegeben, weil sie ihm nicht die Ehre gaben und ihm nicht gedankt haben. Wo hat Gott sie dahingegeben? In ihrer Herzensgelüste. Du wirst mit den Lüsten und Trieben deines Fleisches, mit all deinen fleischlichen und seelischen Wünschen, wirst du nicht fertig, wenn du nicht in die Dankbarkeit Gott gegenüber eingehst. Ich weiß das einfach aus der Seelsorge, dass ein mancher Mensch nicht richtig durchbrechen kann, weil er seinem Gott gegenüber nicht dankbar ist. Einen Mann, den ich sehr schätze, ich betreibe hier keinen Menschenkult, ich verherrliche keine Brüder, keine Systeme, keine Religionsrichtungen. Ich möchte vor meinem Gott sauber und frei dastehen. Ich will keinen Methodisten zu einem Baptisten machen und keinen Baptisten zu einem Methodisten. Ich will sauber und klar in meiner Verkündigung auf Jesus hinweisen, auf die Quelle der Freude, auf die Quelle des Glücks. Also ich betreibe keinen Menschenkult, wenn ich jetzt von einem Menschen etwas erzähle, dann nur um die Sache, die angeschnitten ist, richtig zu erklären. Der Mann, der mich in den Tod Jesu getauft hat, war ein sehr bevollmächtigtes Werkzeug Gottes. Gott hat ihn mehrfach benutzt, Erweckungen entstehen zu lassen. Aber er kannte das Geheimnis der Dankbarkeit. Der konnte 4, 5, 6 Stunden am Tag im Gebet sein. Er hat keine unnützen Schwätzereien gehabt, du, keine Afterrede. Aber dafür hat er gebetet. Und wenn dieser Mann in die Versammlung kam, da kam etwas mit ihm in die Versammlung. Weißt du, was mitkam? Der Himmel kam mit ihm. Es gibt Leute, die bringen etwas mit in die Versammlung. Die einen bringen eine schlechte Atmosphäre mit und die anderen bringen mit ihrem dankbaren Herzen, mit ihrer Anbetung Himmelsluft mit in die Versammlung. Oh, was bist du für einer? Was bringst du mit in die Versammlung? Auf alle Fälle, wenn der reinkam in die Versammlung, da kam die Herrlichkeit Gottes mit. Seine Predigten, du, das waren Machtoffenbarungen des lebendigen Gottes. Eines Tages saß ein evangelischer Pfarrer unter den Zuhörern. Und als er das alles so angehört hat, da hat er sich zunächst einmal geärgert. Wie kann man so hemmungslos über Gott reden? Der Mann, der tut ja gerade so, wie wenn er mit dem lieben Gott einen Vertrag geschlossen hätte.
Wir haben auch den neuen Bund, das neue Testament, ein Bündnis mit dem lebendigen Gott über das Blut Jesu Christi, das geflossen ist am Kreuz von Golgatha. Ein Blutstestament, ein rechtsgültiges Testament haben wir. Aber dann merkte er, da ist doch was dahinter. Und zum Schluss hat er sich gesagt, entweder stimmt es bei den Leuten hier nicht in der Versammlung oder bei mir in der Kirche. Und dann hat er erkannt, dass das Letztere der Fall ist. Ich lade mir mal den Mann ein in die Kirche. Das gibt zwar dann so eine kleine Katastrophe, aber das wage ich. Ich wage mal einen geisterfüllten Mann in meine Kirche einzuladen. Und dann hat er alles gut vorbereitet, nachdem er nach einiger Zeit die Zusage bekam, hat es bekannt gegeben von der Kanzel, sogar durch Presse, ein Sondergottesdienst. Und tatsächlich, an dem Abend war die Kirche gerammelt voll. Und sogar seine Kirchengemeinderäte waren vollzählig da. Und dann hat er sich gefreut, hat die Einleitung gemacht. Und dann, wie das so üblich ist, hat er dann die Versammlung diesem amerikanischen Gastredner übergeben. Und dann erwartete jeder hier in der Kirche, ist doch selbstverständlich, natürlich mal eine außergewöhnliche Predigt. Und jetzt geschah etwas, das ist nicht zur Nachahmung empfohlen. Es gibt originale Gottes, ihr Lieben, die kann man nicht kopieren. Ich habe immer so ein ungutes Gefühl, wenn ich uniformierte Christen sehe. Jetzt nicht unbedingt leider, dass es keine Missverständnis gibt. Gell? Aber uniformierte Christen, wenn einer dem anderen nachredet. Also das kann man nicht nachmachen. Der geht auf die Kanzel, dieser amerikanische Bruder, und fängt ein Zwiegespräch mit Jesus an und vergisst, wo er ist. Vergisst die Kirche, vergisst den Pfarrer, die Gemeinderäte. Kam in eine Anbetung hinein und da unten wurde das brenzlig, du. Da stießen sich die Leute. Ja, was ist denn mit dem Mann, der... Jetzt steht er auf der Kanzel, der muss doch jetzt anfangen zu predigen. Jetzt erwarten wir eine kräftige Predigt, nicht wahr? Aber der betete mit Jesus. Also das kann man nicht nachmachen, sage ich noch einmal. Die Kirchengemeinderäte werden unruhig. Der Pfarrer wird gestoßen. Der Mann soll anfangen, die Leute warten. Und er sagt, bitte anfangen. Ja, aber der hat alles vergessen gehabt. Der war ins Zwiegespräch mit Jesus gekommen. Der betete zu seinem Gott. Und da wollte der Pfarrer gerade aufstehen und auf die Kanzel gehen und den Mann mal kräftig schütteln, was da los sei. Das gibt doch eine Katastrophe. Das gab dann auch eine, aber eine andere, eine gute. Denn in dem Moment, da gescheit, was die Herrlichkeit Gottes kam auf diese Versammlung, eine Frau stand plötzlich auf. Und rief, an mir ist was geschehen, ich bin soeben geheilt worden, ich bin krank hierher gekommen. Gottes Gegenwart, weil einer einmal die steife Form durchbrochen hatte und dankbar war, bereit war, seinem Gott zu danken in einer Situation, wo man eine schöne Predigt von ihm erwartet hatte. Und noch eine Frau schreit und noch ein Mann. Eine ganze Menge Leute sind von der Herrlichkeit Gottes berührt worden. Liebe Geschwister, glauben wir überhaupt an die Herrlichkeit Gottes? Glauben wir an die Wirksamkeit des Heiligen Geistes? Ist er für dich eine reale Macht? Glaubst du, dass Gott wirken kann, auch hier in unserer Mitte? Glaubst du, dass Gott Kranke heilen kann? Glaubst du, dass Gott Menschen durch sein Wort zur Buße rufen kann? Ich glaube das von ganzem Herzen. Lob und Dank. Ach, ich kannte noch einen Bruder. Das war auch so ein Original. Der hatte auf dem Bau gearbeitet und da fiel ihm der große Hammer aus der Hand. Und auf den Zehen, den großen Zehen. Und anstatt au zu schreien, rief er, Halleluja! Ist auch nicht zur Nachahmung empfohlen. Aber er hat gesagt, was soll ich da dem Schmerz die Ehre geben? Ich preise meinen Heiland. Und weißt du, was wir heute für starke, gläubige Leute in unseren Versammlungen haben? Soll ich dir das verraten?
Wenn man die übersieht mal und ihnen nicht auf Wiedersehen sagt, oh, der hat was gegen mich. Gleich gekränkt und beleidigt. Ja, die Leute, die werden vermutlich mal keine Märtyrer in der großen, schwierigen Zeit. Oh, lasst uns doch in die Dankbarkeit gehen. Wie hat Jesus gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Musst du nachtragend sein. Wie herrlich ist es. Wie las ich doch hier, lasst mich doch in euer Herz hineinrufen heute Abend. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, alles, was in mir ist, Geist, Seele, Leib. Lobe den Herrn, meine Seele, oh, diesen ewigen, gewaltigen Gott, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir die Hälfte deiner Sünden vergibt. Ja, gut, dass ein paar Protestanten da sind. Ja. Der dir alle deine Sünden vergibt. Und heilet viele deiner Gebrechen. Ja, ist das wahr? Jetzt fällt mir doch gerade was ein, das muss ich euch auch noch erzählen. In einer Kleinstadt in Württemberg hatte ich evangelisiert. Am dritten Abend steht eine ältere Dame am Ausgang dann plötzlich vor mir, sieht mich ganz treuherzig an, sagt, Bruder Wegner, könntest du nicht morgen dein Mittagessen bei mir einnehmen? Und aus den Augen heraus merkte ich, dass es ihr nicht nur darum ging, mir ein Mittagessen zu verabreichen. Da müssen Fragen da sein. Gut, sage ich, ich komme, so Gott will. Und dann freute sie sich. Und diese 71 Jahre alte Schwester, die hat ihren Haushalt schön sauber gehalten. Da war Ordnung im Haus, das kann ich dir sagen. Und hat ihm ein gutes Mittagessen bereitet. Und als wir fertig waren, nahm sie dann alles schnell und stellte es auf die Spüle und setzte mich zu dir. Sonst pflege ich gleich abzuwaschen, sagt sie, wenn ich gegessen habe. Aber heute, ich muss dir gestehen, ich habe dich nicht nur wegen dem Mittagessen eingeladen. Sag ich, das dachte ich mir. Was hast du denn für ein Problem? Ich weiß nicht, ob du mich verstehen wirst, Bruder Wegner. Sag, heraus damit! Dann sagt, schiebt sie ihr Kopftuch auf die Seite und habe ich eine Glatze gesehen auf ihrem Kopf. Es war eine ganz ansehnliche Glatze. Bruder Wegner, sagt sie, mir als Frau ist das peinlich, wenn jemand mit mir redet und nur für einen Moment den Blick da hochwirft, dann denke ich immer wieder, jetzt hat er meine Glatze gesehen. Und du hast doch gestern Abend in der Predigt behauptet, dass Gott alle Gebrechen heilen würde. Er heilet alle deine Gebrechen. Jetzt frage ich dich, ob du mich verstehst und ob du bereit wärst, mit mir zu beten, dass Gott mir da neue Haare wachsen lassen möchte. Das war mir doch merkwürdig. Das war mir noch nie vorgekommen. Stellt euch vor, jetzt sollte ich beten, dass der liebe Gott einer 71-jährigen alten Frau da auf der Glatze neue Haare wachsen sollte lassen. Ich wusste im Moment nicht, was ich jetzt dazu sagen sollte und wie ich da handeln sollte. Dann wurde ich stille vor Gott. Das ist so schön, dass wir das dürfen. Lob und Dank. Nach innen horchen. Jesus wohnt in unserem Herzen. Da sagte ich, Herr, was soll ich jetzt tun? Und da kam mit Flammenschrift ein Bibelvers in mein Herz hinein. Da steht in 2. Korinther 5, Vers 1 steht er, wir wissen aber, so unser irdisch Haus dieser Hütte zerbrochen wird, dass wir einen Bau haben von wo? Von Gott erbaut. Ein Haus vom Himmel, das nicht mit Händen ist, gemacht ist. Ich dachte ja, was soll jetzt dieser Bibelvers in dieser Situation? Ich kam nicht da drauf. Aber auf einmal hat es Klick gemacht in meinem Inneren. Da habe ich kapiert. Dann rief ich aus, Oma, stell dir vor, du kriegst nicht nur neue Haare, du kriegst einen ganz neuen Leib von Herr Jesus. Einen Lichtsleib, einen Herrlichkeitsleib. Und da fing die an, sich zu freuen. Die hat sich gefreut. Und wenn wir einmal in diesem neuen Leib sein werden, nicht mehr in diesem alten, gebrechlichen Leib,
in dieser vergänglichen Leibeshütte. Und wir werden zurückblicken, weißt du, was wir sagen werden? Er hat es wahr gemacht. Es stimmt. Er heilet alle deine Gebrechen. Wir Menschen schauen das mit so zeitlichen Augen an. Und Gott hat so große Pläne mit dir und mit mir. Aber die kann er nur erfüllen. Er kann nur mit dir zum Ziele kommen, wenn du dankbar bist. Wenn du auch in Schwierigkeiten gelernt hast, dem Heiland zu danken. Wenn du Murrgeister in deinem Herzen hast. Wenn du launisch bist. Das gibt's ja bei uns hier nicht. Da ist doch niemand da, der noch von bösen Launen gequält ist. Das ist nicht von Gott. Bei uns Schwaben sagt man, der ist mit dem linken Fuß zuerst aus dem Bett herausgestanden. Ja, das ist, gibt's nicht bei einem Gotteskind. Weißt du, wie eine Frucht des Geistes heißt? Freundlichkeit. Eine Frucht des Heiligen Geistes. Ihr Lieben, Gott möchte uns helfen, dass wir seine Pläne verstehen in unserem Leben. Dass wir mit unserer Undankbarkeit, mit unserer miesen Laune, mit unserem mürrischen Wesen ihm nicht im Wege stehen. Amen.
Amen.
Lasst uns stille werden zum Gebet. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir wollen das nicht nur hören. Wir wollen nicht nur eine schöne Predigt bekommen. Wir wollen keinen Ohrenschmaus halten, sondern wir wollen das befolgen, was uns gesagt worden ist. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr Jesus, ich lobe dich. Ich preise dich in diesen Augenblicken für deine Gegenwart. Herr Jesus, ich preise dich für das Wirken deines Heiligen Geistes. Du hast dein Blut für jede Person vergossen in diesem Gotteshaus. Hilf meinen Geschwistern hinein in die Dankbarkeit dir gegenüber. Oh, wir wollen, Herr, wir wollen umkehren, auch in diesem Stück. Vergib uns, Herr, wo wir undankbar waren. Oh, gib, dass unsere Gemeinden jubilieren und jauchzen. Nicht ein Geschrei machen, Herr Jesus, aber dich loben, dir die Ehre geben. O, gib uns den Geist der Zucht und der Anbetung in jedes Herz. Ich danke dir, dass du da bist. Amen.
Ich preise dich, Jesus.
du bist mein Haus. Ich preise dich, Jesus, ich preise dich, Herr. In deiner Nähe, da bin ich so gern. Ja, du bist will. Du bist mein Gott.